Stell dir vor, du wachst auf und merkst, heute ist dein großer Tag. Allerdings nicht im klassischen Sinne. Nein, du bist tot. Klingt makaber? Willkommen in deiner neuen Realität. Aber keine Sorge, ich begleite dich heute auf deiner letzten Reise und zeige dir, was nach dem letzten Atemzug im Bestattungsunternehmen mit dir passiert. Keine Angst. Ein bisschen schwarzer Humor hilft uns beiden jetzt weiter. Wolfohr lauscht dem Bösen. Schwarzer Humor trifft auf das Dunkle im Menschen. Ein Podcast der Autorin Sonja Wolfer. Wolfohr hört zu, recherchiert rund um das Thema Verbrechen und die Abgründe der menschlichen Psyche. Und Wolfohr geht regelmäßig auf Friedhöfen spazieren, um dort Augen und Ohren offen zu halten. Denn man weiß nie, was sich dort tut. Wolfohr lauscht dem Bösen. Ein Podcast für alle, die das Leben nicht so ernst nehmen, den Tod dafür umso mehr. Was passiert also mit dir, wenn du tot im Bestattungsinstitut ankommst? So völlig unvorbereitet für deinen letzten großen Auftritt. Wie wird man nun mit dir umgehen? Keine Sorge, ich kann dich beruhigen. Du wirst bestens versorgt. Hygienisch, liebevoll und respektvoll. Hier wird nicht nur einfach sauber gemacht, sondern du wirst für deinen letzten großen Auftritt hervorragend vorbereitet. Schritt für Schritt. Was passiert bei deiner hygienischen Grundversorgung? Zuerst wirst du vollständig entkleidet. Ja, da kommst du nicht drum rum. Und auf einen speziellen Behandlungstisch gelegt. Einen solchen habe ich übrigens beim Bestattungshaus Wenner in Bad Sassendorf sehen dürfen. Dein Kopf wird leicht erhöht gelagert, damit du würdevoll daliegst und das spätere Waschen deines Körpers erleichtert wird. Die Ursachen für deinen Tod können mannigfaltig sein und möglicherweise hast du einiges ins Bestattungsinstitut mitgebracht. So zum Beispiel Hilfsmittel wie Verbände, Pflaster, Katheter, Sonden, Urinbeutel oder sogar einen Herzschrittmacher. All das wird von den BestatterInnen entfernt. Das ist notwendig, um deinen Körper vollständig zu reinigen und hygienisch versorgen zu können. Zum anderen gilt auch, das Thema Nachhaltigkeit bei der Bestattung deines Körpers zu beachten. Nicht alles gehört in ein Erdgrab, nicht alles gehört in einen Kremierungsofen. Je kleiner dein ökologischer Fußabdruck deines toten Fußes ist, desto besser für unsere Erde. Und jetzt kann es losgehen mit der Desinfektion. Deine Haut und alle Körperöffnungen, Mund, Nase, Ohren und dein Anus werden mit Desinfektionsmittel eingesprüht. Dadurch werden Keime abgetötet und Infektionsrisiken für das Personal im Bestattungshaus und deine Angehörigen minimiert, so sie von dir Abschied nehmen möchten. Und das möchtest du doch gerne, oder? Danach wirst du sanft mit Wasser und Seife gewaschen. Dabei werden eingetrocknetes Blut, austretende Körperflüssigkeiten und Verschmutzungen entfernt. Ja, du hast es sicher schon gehört. Wenn wir sterben, dann verlässt uns unsere Muskelkraft. Das heißt, unser Schließmuskel und die Blase können wir nicht mehr kontrollieren und lassen unter uns, wie man so schön sagt. Das Waschen dient aber nicht nur der Sauberkeit, sondern auch dem Respekt vor dir und deinen Angehörigen. Möglicherweise hast du auch Wunden. Solltest du Wunden haben, werden diese vernäht, geklebt oder bei Bedarf kauterisiert. Kauterisieren heißt nichts anderes als das gezieltes Veröden oder Verschließen von Wunden an deinem Körper durch Hitze oder chemische Mittel vorgenommen wird. Dieser Schritt wird dann angewendet, wenn nach dem Tod Wunden vorhanden sind, die nicht allein durch Nähen oder Kleben ausreichend verschlossen werden können. Sollte das bei dir der Fall sein, wird so dein ästhetisches Erscheinungsbild wiederhergestellt und das Austreten von Flüssigkeiten verhindert. Deinem letzten großen Auftritt steht nicht mehr viel im Weg. Jetzt wirst du gepflegt. Dein Gesicht wird rasiert. Auch bei Frauen ist das manchmal der Fall. Die Fingernägel werden gereinigt und geschnitten. Deine Haare werden gewaschen, geföhnt und gekämmt, damit du gepflegt aussiehst. Vielleicht haben deine Angehörigen auch ein Foto von dir mitgegeben, dass deine Haarfrisur nicht plötzlich aussieht wie die eines Fremden. Dann folgt die Hautpflege und ein Thema, das viele beschäftigt, die Totenstarre. Deine Haut wird mit einer feuchtigkeitsspendenden Creme eingecremt und massiert. Das beugt zum einen die Austrocknung deiner Haut vor und hilft, deine natürliche Ausstrahlung zu bewahren. Gleichzeitig wird deine Leichenstarre sanft gelockert. Keine Sorge, dabei werden keine Knochen gebrochen, sondern nur deine Muskulatur gelöst. Und damit räume ich hier auch direkt mit einem sehr hartnäckigen Gerücht auf, das sich immer wieder hält und gegen das sich BestatterInnen sehr wehren. Niemals, so betont Michael Wiesche-Brock, den ich in Werl in seinem Abschiedshaus besuchen durfte, werden bei Leichen Knochen gebrochen, damit sie in einen Sarg passen. Wenn wir versterben und die Totenstarre einsetzt, dann können wir massiert werden, bis wir wieder beweglich sind. Naja, sagen wir, bis unsere Muskeln so beweglich sind, dass man uns gut in einen Sarg becken kann. Nach dieser sehr wohltuenden Behandlung werden alle unsere Körperöffnungen mit Watte und einem feuchtigkeitsbindenden Pulver verschlossen. Das verhindert das Austreten von Flüssigkeiten und Gerüchen während deiner Aufbahrung, da du selbst ja leider nicht mehr die Kontrolle über deine Muskulatur hast. Und jetzt zu deinem Mund und zu deinen Augen. Dein Mund wird mit einer speziellen Ligatur, das heißt mit einem Faden, verschlossen, damit er sich nicht wieder öffnet. Die Augen werden mit kleinen Kappen oder durch sanftes Zudrücken geschlossen, sodass du friedlich wirkst. In einer Szene aus meinem aktuellen Thriller-Projekt stelle ich euch gleich noch zwei weitere Möglichkeiten vor, wie der Mund geschlossen werden kann und auch die Augen. Denn ich schildere da eine Szene, in der eine Mutter die hygienische Grundversorgung ihrer kleinen verstorbenen Tochter zusammen mit der BestatterIn durchführt. Solltest du übrigens Zahnprothesen haben, werden diese natürlich auch gereinigt und vor Verschließen des Mundes noch eingesetzt. Und dann wirst du angekleidet in saubere Kleidung, vielleicht deine Lieblingssachen, die deine Angehörigen den Bestattern mitgegeben haben. Wenn es deine Angehörigen wünschen, kannst du auch noch geschminkt und frisiert werden, damit du dich von deiner besten Seite zeigen kannst. Allerdings, so sagte mir Fee Wenner vom Bestattungshaus Wenner in Bad Sassendorf und Soest, geschieht das eher selten, weil das doch häufig dann eher künstlich aussieht. Und das möchtest du ja nicht für deinen letzten großen Auftritt, oder? Nach dieser wunderbar respektvollen Wellnessbehandlung wirst du würdevoll in den Sarg gebettet und bist bereit für deinen letzten großen Auftritt, die Aufbahrung oder die Bestattung. Das Ganze macht aber natürlich dann erst richtig Freude, wenn du dabei nicht alleine bleibst. Denn es gibt ja nicht nur dich, es gibt auch deine Angehörigen. Und jetzt sind deine Liebsten gefragt. Vielleicht wünschen sie sich, dich auf deinem letzten Weg zu begleiten. Viele Bestattungsunternehmen ermöglichen es Angehörigen, bei einer Versorgung dabei zu sein oder sogar aktiv mitzuhelfen. So können deine Liebsten deine Lieblingskleidung für dich aussuchen, deine Haare frisieren oder einfach noch einmal deine Hand halten. Für viele ist das ein sehr tröstlicher und ein sehr persönlicher Moment. Ich selbst habe vor mehr als 30 Jahren von meinem verstorbenen Vater Abschied nehmen können. Damals nicht im Bestattungshaus, sondern sogar noch zu Hause, im Schlafzimmer meiner Eltern, wo er gestorben ist. Und ich werde das nie vergessen und ich bin auch heute nach über 30 Jahren immer noch dankbar, dass ich von ihm Abschied nehmen konnte, von ihm und von seiner Leiche. Ich konnte ihn streicheln, ich konnte ihn in den Arm nehmen und ich könnte ihn zum Abschied auch nochmal küssen. Es war sehr, sehr schmerzhaft, aber ich bin sehr, sehr dankbar dafür. Es liegt an deinen Angehörigen, wie sie sich verabschieden möchten. Und da gibt es drei Möglichkeiten. Es gibt zum einen die offene Aufbahrung. Deine Familie und Freunde können noch einmal zu dir kommen. Sie können dich anschauen, dir ein paar letzte Worte sagen oder dir eine Blume in die Hände legen. Sie können aber auch am geschlossenen Sarg Abschied von dir nehmen, falls es ihnen lieber ist oder es aus bestimmten Gründen nicht anders möglich ist, bleibst du im geschlossenen Sarg. Abschiedshäuser bieten heutzutage die Möglichkeit, 24/7 Abschied nehmen zu können. Es gibt wunderschön eingerichtete heimliche Abschiedsräume, zu denen ihr als Angehörige Zugang habt und ganz in Ruhe von euren Verstorbenen Abschied nehmen könnt. Eine weitere Möglichkeit ist sogar die Hausaufbahrung, von der viele heute gar nicht mehr wissen. Vielleicht möchten deine Angehörigen dich sogar noch einmal nach Hause holen, damit alle in vertrauter Umgebung von dir Abschied nehmen können. Gibt es Grenzen, fragst du dich vielleicht? Natürlich gibt es Situationen, in denen eine offene Aufbahrung nicht möglich ist, zum Beispiel bei bestimmten Erkrankungen oder so schwerwiegenden Verletzungen, dass du nicht möchtest, dass man dich noch einmal im offenen Sarg sieht. Aber das Bestattungsteam wird immer alles tun, damit deine Angehörigen sich würdevoll von dir verabschieden können. Sprecht doch einfach mal Bestattungsunternehmen in eurer Umgebung an. Aus eigener Erfahrung kann ich euch wirklich nur ermutigen, dorthin zu gehen und zu sagen, dass ihr euch dafür interessiert, dass ihr einfach mal wissen möchtet, wie sowas abläuft und welche Möglichkeiten es gibt für euch, wenn ihr verstorben seid, oder aber auch für eure Angehörigen. BestatterInnen sind sehr offen für solche Gespräche und auch dankbar, wenn sie euch erzählen können, wie ihre Arbeit aussieht. Ich selber habe das getan beim Bestattungshaus Wieschebrock in Werl und im Bestattungshaus Wenner in Bad Sassendorf. Ich kann das wirklich sehr empfehlen. Ehrlich gesagt war ich in den beiden Bestattungshäusern nicht, um meine eigene Bestattung vorzubereiten, aber zwangsläufig beschäftigt man sich natürlich auch mit dem eigenen Tod oder mit dem Tod von Menschen, die einem sehr nahe stehen. Tatsächlich war ich aber da, um für mein aktuelles Thriller-Projekt zu recherchieren. Und jetzt möchte ich euch eine Szene vorstellen, eine Szene vorlesen, die nach dem Besuch in beiden Bestattungshäusern entstanden ist. Es beschreibt eine Szene in dem fiktiven Bestattungshaus Bark, das in meinem Heimatort Soest angesiedelt ist. Beschrieben wird es aus der Perspektive von Henriette Bark, einer Bestatterin. Jetzt schieben sie sacht das untere Lid des Auges nach oben. Ja, gut so. Nun das obere nach unten. Henriette sprach ruhig, in einem fast beiläufigen Tonfall. Dabei behielt sie die Mutter der kleinen Jemina Tornagel, die zwischen ihnen auf der Liege lag, im Blick. Die Mutter machte das erstaunlich gut. Der rechte Zeigefinger der Frau zitterte kaum, als sie den Vorgang beim linken Auge wiederholte, bis das dunkelhäutige Gesicht ihrer kleinen Tochter dem eines friedlich schlafenden Mädchens glich. Fast. Ihr Mund? Frau Tornagels Stimme klang immer noch gefasst, konnte jedoch nicht verbergen, dass ein Sturm an Gefühlen ihr Innerstes aufwühlte. Die Verbindung von Liebe und Schmerz. Sie lag in der Natur der Sache, wusste Henriette aus langer Erfahrung. Der furchtbarste Schmerz legte selbst bei Menschen, die sich voneinander entfremdet hatten, die Liebe wieder frei, die irgendwo tief in ihnen verschollen war. Wie viel mehr musste diese Frau, diese Mutter jetzt empfinden, wo sie ihrem verstorbenen Kind ihren letzten Liebesdienst erwies? Henriette konnte nicht umhin, die Stärke der Frau zu bewundern. Während Frau Tornagel die rechte Hand auf den wächsern schimmernden nackten Oberarm ihrer Tochter legte, strich sie langsam über den leicht geöffneten Mund des vor gut einem Jahr an unheilbarer Leukämie erkrankten Mädchens, aus dem heute in den frühen Morgenstunden sein letzter Atemzug gekommen war. Die langen braunen Haare trug die Frau zu einem sorgfältig über dem Nacken geknoteten Dutt. Auch mit der Wahl ihrer Kleidung machte Frau Thornagel auf Henriette den Eindruck, dass sie unbedingt die Fassung bewahren wollte. Farbe und Stil der dunkelblauen Jeans harmonisierten wunderbar mit der himmelblauen, seidenglänzenden Bluse, die sorgfältig in den Hosenbund gesteckt war. »Den Mund schließen wir ebenfalls, Frau Thornagel«, erwiderte Henriette. »Johannes«, sprach sie mit einer leichten Kopfdrehung nach hinten, weiterhin bedacht darauf, Frau Thornagel im Blick zu behalten. Johannes, der sich bis jetzt im Hintergrund des Behandlungsraumes aufgehalten hatte, trat neben Henriette an die Liege, die in der Mitte des Raumes platziert war. In der Hand hielt er ein gerolltes Handtuch bereit. Er nickte der Mutter mit einem ermutigenden Lächeln zu. »Jetzt drücken Sie vorsichtig das Kinn nach oben. Sehen Sie? So.« Henriette führte die Hand der Mutter sanft unter das Kinn ihrer Tochter. Ihre blasse Hand, die einen deutlichen Kontrast zu der dunklen Haut ihres Kindes bildete, war nahezu genauso kalt wie die Haut der kleinen Jemina. Die Mutter war äußerlich gefasst, doch ihr Körper konnte nicht verbergen, unter welchem emotionalen Druck sie stand. »Und nun legen Sie das Handtuch darunter.« Mit einem warmen Lächeln hielt Liebermann Frau Thornagel das gerollte Handtuch entgegen. Diese ließ das Kinn ihres Kindes jedoch nicht los. »Meine Engel«, murmelte sie, »ich bin da, kleine Maus, ich bin bei dir.« Sanft begann sie mit der freien Hand, die Wange der kleinen Jemina zu streicheln, auf der sie schwarz-violett einen toten Fleck unter der dunklen Haut abhob. Henriette sog die Luft ein. War es richtig gewesen, auf Johannes zu hören? Nachdenklich betrachtete sie die Frau, die nun zu Johannes aufsah, als der um die Liege herum zu ihr trat. »Ich bin bei dir«, wiederholte Frau Thornagel flüsternd. Langsam ließ Henriette die Luft aus den Lungen. Noch einmal fuhren ihre Fingernägel über die Innenfläche ihrer linken Hand. Das Kribbeln hatte nachgelassen. Unmerklich nickte sie Liebermann zu. Der hielt der Mutter die Handtuchrolle mit beiden Händen entgegen. »Möchten Sie es jetzt unter Jeminas Kinn legen?« Frau Thornagel blickte Johannes zögernd an, löste die linke Hand jedoch nicht vom Kinn ihrer Tochter. Schließlich fasste sie mit der rechten Hand nach einem Ende der Rolle und gemeinsam mit Liebermann platzierte sie das Handtuch unter das wächserne kleine Kinn. Johannes tat einen Schritt zur Seite, während Frau Thornagel die Rolle festhielt und ihn fragend ansah. »Bleibt das Handtuch? Also wird Jemina mit...« Sie brach ab. »Nein«, fuhr Henriette dazwischen und beantwortete ihre unausgesprochene Frage. »In den ersten Stunden nach dem Tod verhärten die Muskeln. Nach ein paar Stunden werden wir die Handtuchrolle entfernen können, ohne dass Jeminas Mund sich wieder öffnet.« Was Henriette der Mutter verschwieg, war, dass ein weiterer Schritt notwendig werden würde. Die Ligatur, das endgültige Verschließen des Mundes, würde Henriette durchführen, wenn Jeminas Mutter das Abschiedshaus verlassen hatte. Sie konnte der Mutter unmöglich zumuten, dabei zuzusehen, wie sie mit Hilfe eines Baumwollfadens und einer chirurgischen Nadel Unterkiefer- und Nasenscheidewand ihrer Tochter zusammenband. Die Mutter sollte in der Gewissheit Abschied nehmen dürfen, dass sie den Mund ihrer kleinen Tochter mit Hilfe der Handtuchrolle würdevoll verschlossen hatte. Henriette betrachtete nachdenklich das Gesicht des kleinen Mädchens, aus dem jeder Schmerz verschwunden war. »Du hast es geschafft, Kleine. Es ist vorbei. Schmerz und Leiden hast du hinter dir gelassen.« Sie spürte Liebermanns Blick auf sich ruhen. »Und deine Mama und deinen Bruder werden wir uns kümmern, das verspreche ich dir.« Henriette griff nach einer Schüssel, die mit einem angenehmen Duft versehenen Wasser gefüllt war. »Wenn Sie möchten, Frau Thornagel, können wir Jemina nun gemeinsam waschen.« Die Mutter ließ die Rolle los und nickte. Das war vertrautes Terrain. Sicher hatte sie ihre todkranke Tochter in den letzten Monaten täglich gewaschen. Davon war Henriette überzeugt. Dies noch ein letztes Mal machen zu können, würde ihr gut tun. Beide tauchten ihre Lappen in die warme Flüssigkeit und begannen schweigend den ausgemergelten Körper mit behutsamen Bewegungen zu waschen, als es an der Tür klopfte. Henriette wandte sich um und spürte, wie ihre Handinnenfläche sich juckend bemerkbar machte. Malus untersetzte Gestalt stand im Türrahmen. »Entschuldige, wenn ich störe, Henriette.« Ihre Augen flackerten zwischen ihr und Johannes hin und her. »Könntest du Johannes für einen Moment entbehren?« Das Jucken verstärkte sich. Musste ihre Mitarbeiterin ausgerechnet jetzt hereinplatzen? Was den Umgang mit Angehörigen anging, war bei ihr definitiv eine Menge Luft nach oben. Da hatte Mutter recht. Malu sah sie mit geröteten Wangen abwartend an. Wenigstens merkte sie, dass sie störte. »Selbstverständlich.« Henriette bemühte sich um einen beiläufigen Tonfall. Die trauernde Mutter sollte nicht merken, wie sehr sie diese Störung verärgerte. »Bin gleich wieder da, Frau Thornagel«, sagte Johannes Liebermann mit gesenkter Stimme und verließ ohne weiteren Blickkontakt den Behandlungsraum. In Gedanken zählte Henriette bis drei. Ihre Kundin sollte nicht merken, wie verärgert sie war. Mit einem raschen Seitenblick stellte Henriette jedoch fest, dass diese Sorge grundlos war. Die Mutter hatte sich nach einem kurzen Blick zur Tür völlig in ihre Aufgabe vertieft. Mit leicht nach vorn geneigtem Kopf hielt sie ihre Augen auf das kleine Mädchen gerichtet und vollführte jede Bewegung in höchster Konzentration. Zärtlich und behutsam reinigte sie die kleine Leiche, schnitt ihr ein letztes Mal die Fingernägel, um anschließend den nackten Körper mit einer speziellen, feuchtigkeitsregulierenden Massagelotion mit unfassbar sanften kreisenden Bewegungen einzucremen. Dabei sprach sie raunend auf ihr totes Kind ein, versicherte ihm, wie sehr sie es liebte und dass Jemina immer in ihrem Herzen bleiben würde. Dabei bemerkte sie nicht einmal, dass Henriette vor Frau Thornagels Ankunft im Abschiedshaus den kleinen Körper bereits präpariert hatte, indem sie ihn mit einem Desinfektionsmittel eingesprüht und Jeminas Körperöffnungen mit Watte und einem feuchtigkeitsbindenden Pulver verschlossen hatte, um ein Austreten von Körperflüssigkeiten zu vermeiden. Auch wenn sie selbst kinderlos geblieben war, konnte Henriette durchaus beurteilen, was seiner trauernden Mutter zuzumuten war und was nicht. Nach der Körperpflege begannen sie gemeinsam, den Leichnam der kleinen Jemina behutsam bewegend anzuziehen. Als Henriette und die Mutter jeweils von einer Seite des Behandlungstisches ihre Hände in einen der Ärmel des blauen mit gelben Sonnenblumen bedruckten Kapuzenpullovers schoben, um die Arme des Mädchens durchzuziehen, hörte Henriette Johannes dunkle Stimme von der Tür her. Jemina wusste immer, wie sehr sie sie lieben. Unbemerkt hatte er den Raum betreten und betrachtete das tote Mädchen mit einem warmen Blick. Na, das hatte ja gedauert, schoss es Henriette durch den Kopf. Was hatten Liebermann und ihre Mitarbeiterin so Dringendes zu besprechen gehabt, dass nicht eine halbe Stunde hätte warten können? Immer noch verärgert, lenkte sie ihre Aufmerksamkeit wieder auf Frau Thornagel. Diese legte behutsam den Arm ihrer Tochter neben deren Körper ab. Dann hob sie den Kopf und richtete ihren Blick auf Johannes. Dankbarkeit lag darin. Und noch etwas, das Henriette nicht ergründen konnte. »Ja«, murmelte Frau Thornagel, »ich liebe euch bis zum Himmel und zurück. Und noch viel weiter, habe ich ihr und Jelani immer gesagt. Jeden Abend, wenn ich die beiden ins Bett gebracht habe.« Und Jemina, ihre tränenfeuchten Augen glitten zurück zu dem Mädchen, hat jedes Mal geantwortet, und ich dich noch viel mehr, Mama. Henriette sah, wie sie schluckte. Auch gestern Abend hat sie das zu mir gesagt. Aber wissen Sie, was sie dann gemacht hat? Ihr glänzender Blick flackerte von Henriette zu Liebermann. Gestern Abend hat sie das erste Mal auch zu ihrem Bruder gesagt, dass sie ihn genauso viel liebt, wie die Mama. Das hat sie vorher noch nie gesagt. Henriette reichte ihr ein Tuch aus der Box, die auf der kleinen Kommode neben der Liege bereitstand. Jemina hat genau gewusst, dass sie nicht mehr aufwachen wird. Ihre Finger krampften sich um das tränennasse Papiertuch, bis sie knöchelweiß hervortraten. Sie hat sich von uns verabschiedet, von mir und von ihrem Bruder Jelani. Mit überraschend fester Stimme wandte sie sich an Johannes. Sie wusste, dass sie geht. Und sie wollte sicher sein, dass wir, ihr Bruder und ich, wissen, dass er uns liebt. Habe ich recht? Auch Henriette suchte Liebermanns Blick. Der aber bemerkte es nicht. Seine Augen glitten von der Mutter zu dem toten Mädchen, das still auf der Liege in ihrer Mitte lag. Langsam nickte er. Ja, sie hat sich von ihnen verabschiedet. Dafür können sie unendlich dankbar sein. In seinen braunen Augen lag eine Trauer, die ganz sicher nicht diesem Mädchen galt. Aber wem dann? Fragte Henriette sich und kratzte sich über die Handinnenfläche. Wie du in dieser Szene erleben kannst, ist die hygienische Grundversorgung nicht nur für dich und deinen letzten großen Auftritt, sondern vor allem auch für deine Liebsten. Sie hilft ihnen, Abschied zu nehmen, Frieden zu finden und dich in liebevoller Erinnerung zu behalten. Und jetzt zum Abschluss dieser Podcast-Folge meine Frage an dich, an euch. Wie stellt ihr euch euren eigenen Abschied vor? Was wäre euch wichtig? Vielleicht mögt ihr eure Gedanken mal euren Liebsten mitteilen. Vielleicht könnt ihr jetzt, wo ihr hoffentlich noch viele, viele Jahre miteinander habt, darüber sprechen, was ihr euch für euch eines Tages wünscht. Vielleicht seid ihr jetzt ja auch neugierig geworden und möchtet euren letzten großen Auftritt tatsächlich vorbereiten. Dazu findet ihr in den Shownotes eine Menge hilfreicher Links, denen ihr euch mal durchklicken könnt und informieren könnt. Ihr findet auf YouTube zum Beispiel auch Videos, in denen gezeigt wird, wie so eine hygienische Grundversorgung abläuft. Und ich kann euch wirklich nur empfehlen, mal Bestatter vor Ort anzusprechen, anzumailen oder mal anzurufen und zu fragen, ob ihr nicht einmal so ein Abschiedshaus euch anschauen dürft, so wie ich das gemacht habe, und vielleicht auch in den Behandlungsraum gehen dürft, euch das dort anschauen dürft. Ich kann euch das wirklich sehr, sehr empfehlen. Und wer weiß, vielleicht treffen wir uns irgendwann alle einmal wieder mit frisch gewaschenen Haaren und einem Lächeln im Gesicht. Und es geht weiter, so wie ich es in meiner Friedhofssatire Gottesacker, der Tod ist nicht das Ende, geschildert habe. Bis das aber soweit ist, freue ich mich, dass ihr meine Podcast-Folge nach einer langen, langen Pause gehört habt. Ich freue mich auf eure Kommentare, bin sehr gespannt, sowohl zu dem, was ich euch an Informationen gegeben habe, als auch zu der Szene, die ich euch vorgelesen habe, und freue mich über Likes, und vielleicht mögt ihr Wolf Ohrlausch dem Bösen auch abonnieren. Ein herzliches Memento Mori sendet euch Wolf Ohr und freut sich, wenn ihr wieder dabei seid, wenn es heißt:
Wolfohr lauscht dem Bösen. Schwarzer Humor trifft auf das Dunkle im Menschen. Der Podcast für alle, die das Leben nicht zu ernst nehmen, den Tod dafür umso mehr.